886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen so den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und starten da mit einer Meldung. Gestern auf allen großen Medien, auch auf den Apps natürlich, kann man dann diese Push-Benachrichtigungen. Ergisto Ott Schuldspruch. Zum Beispiel die Presse schreibt 4 Jahre und 1 Monat Haft für Ergisto Ott Schuldspruch wegen Spionage, Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit. Wichtig, es ist A, eine unbedingte Haftstrafe tatsächlich von 4 Jahren und 1 Monat, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und bis zum rechtskräftigen Urteil gilt ja auch die Unschuldsvermutung. Es hat die Anwältin sofort Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt, das heißt also gegen den Schuldspruch und gegen das Strafmaß. Grundsätzlich, Großteil der Anklagepunkte von allen 8 Geschworenen einstimmig schuldig befunden worden. Und im Großen und Ganzen geht es darum, Ergisto Ott, dass er einfach ohne dienstlichen Auftrag und teilweise entgeltlich im Interesse des russischen Geheimdienstes FSB Personalabfragen und Recherchen durchgeführt hat und diese Ergebnisse weitergegeben hat. Ergisto Ott hat bisher gesagt, dass eine streng geheime Operation Doktor von einem Vorgesetzten ihm beauftragt worden wäre und deswegen war das quasi eigentlich in seinem Dienstauftrag und war nicht für die Bösen quasi oder für die anderen. Das haben ihm die Geschworenen so nicht geglaubt. Unter anderem so Geschichten, die da ihm vorgeworfen werden. 3 Diensthandys hochrangiger Beamter des Innenministeriums, die sind bei einem Bootsausflug in Tulln ins Wasser gefallen. Die Geschichte hat man, glaube ich, schon mal gehört. Und die haben dann irgendwie den Weg zum ehemaligen Wirecard-Manager und auch nunmehrigen mutmaßlichen russischen Agenten Jan Maschalek einen Weg gefunden zur Auswertung über den FSB. Und das soll über Ergisto Ott passiert sein. Da haben zum Beispiel die Geschworenen ihn einstimmig der Spionage schuldig befunden. Oder auch, weil er einen Laptop mit brisanten geheimdienstlichen Informationen eines EU-Staatsvertreters dem russischen Geheimdienst überlassen haben soll und dafür 20.000 Euro kassiert haben soll, dafür Veruntreuung und dann auch weiterer Bestechlichkeit schuldig befunden, eben nicht rechtskräftig, dass es rausgekriegt. Oder zum Beispiel auch eine für die spannende Geschichte, Ergisto Ott auch beim Berliner Tiergartenmord. Wer sich erinnert, 2019, ein russischer Geheimdienstagent soll im Jahr 2019 in Deutschland im Exil lebenden Tschetschenen erschossen haben. Und für diesen Vorgang soll Ergisto Ott eine Fehler- und Schwachstellenanalyse für geheimdienstliche Tötungsmaßnahmen russischer Geheimdienste erstellt haben für den FSB. Also geschaut, was können wir da noch verbessern an diesen Vorgängen. Auch in diesem Anklagepunkt ist er einstimmig für schuldig befunden worden. Ein Punkt auch, die Anwältin hat gemeint, das Strafmaß von 4 Jahren und 1 Monat sei extrem hoch für einen bis dahin unbescholtenen Bürger. Das Höchstmaß sind 5 Jahre. Tatsächlich finde ich als Laie, wenn man sich das anschaut, für all diese Punkte, die da aufgezählt werden und grundsätzlich für Spionage auf dieser Ebene ja vor allem. Also eigentlich jemand, ein Verfassungsschützer, der dafür da wäre, uns Verfassung zu, also genau das Gegenteil zu machen.
Aktiv gegen die Republik arbeitet.
Und der das macht, ich als Laie denke mir, das Höchstmaß sind 5 Jahre?
Ich habe mir das auch gedacht.
Wenn du mir das spontan hinwirfst, hätte ich gesagt, das ist ein Mindestmaß. Mhm. Aber ja.
Also wenn du mir jetzt sagen würdest, das Höchstmaß sind 15, würde ich sagen, ja, überrascht mich nicht.
Hätte ich mir auch gedacht.
Bin ich regungslos. Und ja. Sag, ja. Genau. Finde ich völlig erwartbar.
Ich schaue dich nicht zweifeln.
Nein, null. Also ja, das weiß ich nicht. Vor allem oft einmal gibt es dann, weil ich denke, so bei anderen Verbrechen, wo es viel härtere Strafen gibt. Ich meine, natürlich, jedes Verbrechen ist blöd und falsch, aber also, ich weiß nicht, also man muss, auch jetzt, das gar nicht nur lustig zu sehen, der hat ja auch Daten weitergegeben über Personen, die potenziell beobachtet werden und die auch einer Gefahr ausgesetzt sind.
Das ist das, was mich überrascht.
Es geht ja hier auch um die Gefährdung von Menschenleben. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwas. Der hat ja jetzt nicht nur irgendwelche lustigen Sticker und sonst was weiter, also Sticks und so. Da geht es ja um echte Dinge und auch um echte Menschen, die hinter diesen Daten stecken. Das ist gefährlich für die Menschen, die betroffen sind davon. Deswegen sage ich so, also mich überrascht, dass da nur 5 Jahre als Höchstmaß drauf sind. Aber gut, das Thema kennen, glaube ich, eh viele, je nach verschiedenen Berichterstattungen. Zu Verbrechen denkt man sich oft auch dann, das ist die Höchststrafe für das?
Also, ja, aber, das ja, stimmt, ist kein Einzelfall, ja.
Gut, andere Geschichte. Wir schauen zu den Unis und der Finanzierung.
Unis befürchten Super-GAU, ist ein Artikel auf science.of.at. Universitäten befürchten Einsparungen. Dazu gestern auch die Präsidentin der Universitätenkonferenz in der ZIP 2 zum Interview. Offenbar wurde den Universitäten aus dem Wissenschaftsministerium kommuniziert, dass sie mit 1 Milliarde weniger auskommen werden müssen. Das Wissenschaftsministerium hat auch dazu gesagt, fix ist das noch nicht. Es wird das Budget ja noch verhandelt und das Budget ist noch nicht fixiert. Aber diese Leistungsvereinbarungen, das sind im Wesentlichen das Budget der Unis, da wird es nicht nur keine Inflationsanpassung geben, also so wie das aktuelle Status, so ist das geplant, offenbar. Nicht nur keine Inflationsanpassung, sondern auch 1 Milliarde Euro insgesamt weniger. Also von aktueller Zeitraum 2025-27 sind 16,5 Milliarden für die Unis vereinbart und das soll sinken auf 15,5 Milliarden Euro. Und eben die Unis selbst reden da von einem absoluten Super-GAU, beispiellos. Das bedeutet umfangreiche Kürzungen bei Personal und Infrastruktur. Bis zu 10.000 Leute könnten da ihren Job verlieren. Studierende werden länger studieren müssen, es wird weniger Lehrende pro Studierenden geben, eine schlechtere Studienqualität, weil auch die Med-Unis betroffen sind, wird auch davon geredet, dass die Gesundheitsversorgung auch davon betroffen sein wird. Da war gestern eine Ärztin in der ZIP 2, die Med-Uni stellt zum Beispiel in Wien auch die Ärzte im AKH und bezahlt die. Wenn es da weniger Budget gibt, gibt es auch da weniger Personal. Da wurde dann von längeren Zeiträumen bis zur Diagnose gesprochen, weil einfach weniger Leute da sein werden. Auch Einschnitte im Forschungsbereich und. Also da war gestern wirklich groß Alarm geschlagen, auch gleich eine große Demo für nächsten Mittwoch angekündigt, am 27. Mai. Und jetzt muss man sagen, ja, also das ist natürlich klar, 1 Milliarde weniger ist viel. Natürlich auch in Zeiten hoher Inflation, also eben nicht nur Inflation nicht abgeglichen, sondern man bekommt sogar weniger. Dazu sagen muss man aber auch, die Unis haben in den letzten Jahren eigentlich immer eine ordentliche Erhöhung bekommen. 2019 bis 2021 waren wir bei 11 Milliarden. Das ist dann im nächsten Dreijahreszeitraum erhöht worden auf 12,3 Milliarden. Und dann gab es noch eine Erhöhung um rund 30% im aktuellen Zeitraum eben auf diese 16,5 Milliarden. Also da gab es schon starke Erhöhungen. Ich meine, klar ist, die haben jetzt mit einem Betrag gewirtschaftet, wenn der plötzlich deutlich weniger wird, gleichzeitig wird alles rundherum teurer, dann ist das natürlich ein Problem. In der ZIP 2 ist gestern aber auch gesagt worden, Budget für die Unis ist mit dem, was jetzt im Raum steht, im internationalen Vergleich immer noch relativ hoch. Es ist in dem Zuge dann auch über Studiengebühren geredet worden. So wie ich das verstanden habe, müssten Studiengebühren an den öffentlichen Unis aber von der Regierung beschlossen werden. Das ist mit einer SPÖ-Wissenschaftsministerin eher unwahrscheinlich. Die sind bekannt dafür, dass sie gegen Studiengebühren sind. Aber ja, das ist die aktuelle Lage. Budget wird dann noch verhandelt, werden wir noch erfahren. Aber die Unis haben da zumindest mal wirklich Alarm geschlagen. Gesagt, so wird das ordentliche Einschnitte bedeuten.
Es ist ein bisschen schwierig, das auseinanderzudividieren, glaube ich, so als Laie, der da einfach von allem draußen ist, nicht? Und man halt das nur mitliest, weil natürlich wird jedes Ressort, wo gekürzt wird, wird sagen, jetzt 4 Euro weniger, wir gehen alle in kompletter Kollaps. Das ist klar.
Ich will das aber jetzt gar nicht,
ich will das gar nicht auch kleinreden, ja, es wird sicher ein Ding, aber es ist logisch, also selten wird irgendwer sagen, bei meinem, kennst du, das ist wurscht. Das ist immer der eine Aspekt. Ja. Aber was Brigitte Hütte, eben die Präsidentin der Universitätskonferenz gestern in der ZIP 2 gesagt hat, war hochbrisant. Ein kleiner Satz, der so nebenbei aufgefallen ist, sie hat nämlich gemeint, in einem persönlichen Gespräch, wo mehrere Leute mit dabei waren, mit der Ministerin, mit der entsprechend, Eva Miroslautner, dass die gesagt hat, Bildung und Forschung und Ding ist im Moment kein Fokus dieser Regierung. Keine Priorität.
Ja.
Das hat Brigitte Hütter so gesagt, dass das die Ministerin so gesagt hätte,
anderen
Leuten, die mit dabei waren. Und das wäre natürlich schon, finde ich tatsächlich, eine kleine Bombe. Hat auch Armin Wolf danach gefragt, das hat sie gesagt. Also der war auch etwas überrascht natürlich darüber, weil man gerade auch schauen muss in Richtung Zukunft. Gerade die westlichen Staaten, also die Megaproduktionsländer werden wir so schnell nicht mehr werden. Es ist klar, dass in westlichen Ländern einfach das Know-how und Hochbildung der Weg ist, wie man wirtschaftlich in Zukunft mithalten kann auf der Welt. Auch jetzt schon, das Österreich ist ja ein Hochtechnologieland, ein spezialisiertes Land. Das ist das, wo wir eben noch gewichtig sein können. Also schwierig. Ja, schwierig natürlich.
Innovationen sind natürlich schwieriger, wenn es weniger Geld dafür gibt.
Logischerweise, das ist natürlich klar, aber es ist sicher sehr schwer, auseinanderzudröseln.
Ich wollte gerade sagen, von außen kann man jetzt sagen,
es ist schwierig zu beurteilen.
Es gibt ja viele, wie macht man jetzt Prioritäten? Es gibt sehr viele Bereiche. Alle sind irgendwie gleich wichtig.
Das ist das Nächste. Wir haben es schon öfter gesagt, natürlich, wo muss, irgendwo musst du sparen. Und es wird gesagt, alle müssen sparen. Jeder will natürlich nicht bei sich sparen. Das ist auch ein klares Problem. Also, wie es, glaube ich, vorgestern Martin Kocher gesagt hat, Präsident der Gouverneur der Europäischen Zentralbank hat gesagt, also ich beneide niemanden, der das Budget sanieren muss.
Das, und das, ich glaube, damit ja,
das kann man alle unterschreiben. Kann man unterschreiben. Ja. Möchte ich nicht tauschen. Gut, und dann noch eine andere Geschichte. Wir schauen zum Essen.
Ein leicht verdauliches Thema, das passt auch gut nämlich zu dem Gemüse, um das da in dem Artikel geht. Im Standard 5 Gründe, warum man öfter Erbsen essen sollte. Und ich finde es im Artikel sehr schön beschrieben. Die Autorin schreibt, sie gelten als eher langweilige Kugeln, die ständig von der Gabel kullern. Stimmt, man kann es mit dem Löffel essen, dann geht es leichter. Aber es gibt wirklich mehrere Gründe, warum wir mehr davon essen sollten. Und die waren mir so nicht bewusst. In meinem Kopf war immer, was Gemüse betrifft, dass Brokkoli und Spinat gut ist. Spinat ist auch beim Eiweiß zum Beispiel ganz gut mit dabei. Und sonst natürlich Hülsenfrüchte, aber die verträgt jetzt auch nicht jeder so in dem Ausmaß. Linsen, Kichererbsen etc. Also die Erbse. Die Erbse ist wirklich, hat sehr, sehr viele Vorteile. Enthält eben mehr Protein als die meisten Gemüsesorten. Etwa 5 Gramm pro 100 Gramm. Klingt jetzt nicht so viel, aber man soll ja auch nicht Erbsen als reine Proteinquelle essen, sondern halt als Beilage oder ein bisschen als Ergänzung. Außerdem ist Erbsenprotein leicht verdaulich und der Stoffwechsel kann es gut verwerten. Hat auch umfassende Ballaststoffe. Da sagt man so, da scheinen sich ein bisschen die Geister, zwischen 30 und 50 Gramm soll man am Tag zu sich nehmen. Und 100 Gramm Erbsen haben mehr als 6 Gramm, also da kann man auch schon ein bisschen was beitragen dazu. Wirken sich auch positiv auf die Verdauung aus, das hört man natürlich auch gern. Haben auch noch viele gute Nährstoffe, Mikronährstoffe und Eisen. Außerdem, und das ist vielleicht eines der größten Argumente, sie sind sehr günstig. Kann man tiefgekühlt in großen Mengen kaufen. In der Tiefkühltruhe lagern, wenn man viel Platz hat und natürlich auch einfach in der Handhabung leicht zu lagern. Gibt es ja nicht nur die gefrorenen, sondern auch in Dosen oder eben auch frisch und kann man eigentlich auch recht schnell verwerten. Also die sind sofort aufgetaut. Ja, genau, sind sofort aufgetaut oder du hast sie so gefroren, wie sie sind, zum Beispiel in deine Pastasauce rein. Ja, ein bisschen Wasser geht dann mit, aber eigentlich sehr leicht zu verwerten. Also ich werde jetzt auf jeden Fall öfter Erbsen verwenden.
Das ist gut. Ich möchte nur für alle, die nur mit einem halben Ohr zugehört haben, nochmal klarstellen und klarifizieren. Es war das Thema von gesund sind die Hülsenfrüchte. Früchte, nicht Hülsen. Das ist
Hülsenfrüchte.
Na, aufpassen, das, nein, sonst hast du im Radio gesagt, die Hülsen sind gesund.
Die sind für die mentale Gesundheit.
Das
wird bei uns eh keinen Wunder,
das würde ich jetzt so nicht als Empfehlung aussprechen.
Bitte nicht.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6